ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Die militärischen Aspekte des Ukraine-Kriegs sind der Hauptinhalt dieses Podcasts. Es geht aber auch um das politische Drumherum und angrenzende Themen. Wir besprechen all das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, zugeschaltet wieder aus Berlin. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Ich bin heute auch wieder nicht im Studio, sondern daheim und versuche diesmal die Nebengeräusche, also wie Türklingeln, soweit es geht, auszuschalten. Also ich habe sie ausgestellt. Gruß an Bert Scholz nochmal, der für die Folge 293 auf ein kleines Ereignis dieser Art hingewiesen hatte. Wir haben ja heute die Folge 295, in der soll es auf jeden Fall um die aktuelle militärische Lage gehen. Dann beschäftigen wir uns mit den jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf eine diplomatische Lösung. Über den angeblich US-amerikanischen 28-Punkte-Plan hatten wir beim letzten Mal schon begonnen zu reden. Mittlerweile ist wieder so viel passiert, dass wir bei diesem Thema auch heute nochmal ansetzen. Und wir beantworten wieder, soweit wir das zeitlich alles schaffen, Fragen von Hörerinnen und Hörern. Da sind ja noch ein paar offen, die sich mit dem Thema Wehrdienst in Deutschland beschäftigen. Die wollten wir schon beim letzten Mal reinnehmen. Allein die fehlende Zeit hat es verhindert. Und es sind auch diesmal wieder, kann ich schon mal sagen, kritische Stimmen dabei. Die wollen wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aufzeichnungszeit für diese Folge ist Freitag, 28. November 2025. Es ist jetzt kurz nach 12:30 am Mittag, ungewöhnliche Zeit für uns, bedeutet, dass es mit der Veröffentlichung am frühen Abend dann doch sehr schwierig wird. Aber heute wird es noch, hoffentlich, zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD-Audiothek. So, Herr Bühler, kritische Stimmen hatte ich erwähnt. Bevor wir zur aktuellen Lage kommen, will ich mal eine Mail ansprechen, die uns erreicht hat. Die kommt von Jakob Krose aus Bremen. Also ich kann sie nicht in Gänze vorlesen, aber schon einen gehörigen Teil davon. Der ist auch schon ziemlich lang. Zitat also. Auf der einen Seite ist es schön, Loyalität festzustellen. Sie, also Herr Bühler, geben dafür immer wieder positive Beispiele und jeder kann sich bezüglich Anstand bei Ihnen eine Scheibe abschneiden. Andererseits besteht die Gefahr, unglaubwürdig zu werden, wenn man es damit überzieht. Dafür erkenne ich unter anderem in Folge 293 bei Ihnen eine gewisse Tendenz. Doppelpunkt. Wenn es um Kritik an der ganz offensichtlichen Schwäche des aktuellen Ministers, also hier ist Pistorius gemeint, geht, dann sehen Sie dafür keinen Grund. Viele sehen das Problem mangelhafter Beschaffungssteuerung und Qualitätskontrolle beim Digitalfunk. Sie sagen dazu in Folge 293 nichts. Alle sehen das Problem mangelhafter Prozesssteuerung bei der Fertigstellung der neuen Fregatten. Sie sagen dazu in Folge 293 fast nichts. Alle sehen das Problem bei der Freiwilligkeit des Wehrdienstes. Sie äußern sich nur verhalten dazu. Alle sehen das Problem Offizierswasserkopf in Relation zum kämpfenden Fußvolk. Sie beschweigen das. Alle sehen das Strukturproblem im Beschaffungsamt. Sie sind dazu verbal zurückhaltend. Dafür halten sie aber keinen Deut mit Kritik an dem FAZ-Artikel zurück, was ich durchaus gut finde, da ich ihre Kritik daran teile. Aber ein bisschen einseitig ist das schon. Natürlich sehen Sie die vorgenannten Probleme, gerade Sie mit Ihrer riesigen Erfahrung, aber Sie beschweigen sie nahezu aus Loyalität. Wäre es nicht besser für Ihr Land, unser Land, wenn Sie es wie Professor Neitzel machen und die Defizite klar benennen und unserer Politik damit Druck machen würden? Fragezeichen. Und Zitat Ende. Dieses lange Zitat aus dieser Mail, um auf die Eingangsbemerkung von Herrn Krose zurückzukommen, Herr Bühler. Überziehen Sie es mit Loyalität und Anstand oder anders gefragt, würden Sie nicht auch gerne mal so verbal, so richtig mit der Faust auf den Tisch hauen?
Naja, also zunächst mal, ich glaube nicht, dass wir von einer Folge 293 auf alle Folgen schließen kann. Das kann man sicher nicht tun. Ich habe natürlich in vielen Sendungen auch ordentlich Kritik geübt. Zweitens, um auf Ihre Bemerkung nochmal einzugehen, Anstand würde ich da anderen nicht absprechen, schon gar nicht Professor Dr. Neitzel, weil er hier als Gegenbeispiel hier erwähnt worden ist. Wir haben übrigens auch vieles inhaltlich gemeinsam. Da weise ich nur auf die Folge, die wir mit Professor Neitzel gemacht haben, hier in diesem Podcast. Ich weiß nicht, welche Folge es war. Wir beide, Herr Deisinger, wir haben uns beim letzten Mal tatsächlich oder beim vorletzten Mal tatsächlich mit den Aussagen des Gastbeitrags der Professoren Schulerig und Ferguson beschäftigt, weil dort angebliche Sachverhalte wiedergegeben wurden, die einfach so pauschal nicht stimmen. Da verweise ich jetzt nur auf die entsprechende Folge. Das Schlimme ist an diesem Gastbeitrag, und deshalb haben wir ihn auch so ausführlich besprochen, dass dort falsche Schlussfolgerungen gezogen werden, nämlich die generell, dass neue Technologien nun so progressiert werden müssen gegenüber vermeintlichen Altsystemen. Und die Autoren sagen ja, das sind Panzer, das sind Schiffe, das sind Flugzeuge. Das ist sicher eine Schlussfolgerung, die man aus dem Ukraine-Krieg nicht ziehen kann und auch insgesamt nicht, wenn man die Entwicklung der Technologien heute anschaut. Es geht darum, konventionelle Plattformen wie Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe und so weiter so zu ertüchtigen, dass sie gegen neue Bedrohungen wie zum Beispiel Drohnen geschützt sind und sie gleichzeitig in die Lage zu versetzen, mit ihnen auch zu kämpfen. Also es geht bei der Frage sogenannte Altsysteme gegen neue Technologien nicht um ein Oder, sondern um ein Und. Also Altsysteme, so wie sie es die Autoren nennen, also Plattformen und neue Technologien zusammenzubringen. Natürlich können wir uns auch über andere Themen unterhalten, die hier unser Hörer angeführt hat, also angebliche Wasserköpfe zum Beispiel, wobei ich das Wort in der Tat nicht verwenden würde. Aber ich sage auch seit Jahren, dass wir die Zentralisierung übertrieben haben und dass wir zu viele Friedenskommandos haben, nehmen wir zum Beispiel den Unterstützungsbereich oder auch den Personalbereich. Zum Unterstützungsbereich muss man allerdings sagen, Zentralisierung ist auch Verwaltung des Mangels. Wenn man nicht für alle Truppenteile alles hat, dann versucht man den Ausweg über die Zentralisierung zu gehen. Ich halte das für falsch, aber im Augenblick nicht zu ändern. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die taktischen Stäbe anschaue, die Bataillonsstäbe, Brigadestäbe, Divisionsstäbe, also die müssen wir angemessen mit Personal ausstatten. Das ist kein Wasserkopf. Sie sind größer geworden, das stimmt. Sie müssen aber durchhaltefähig sein, rund um die Uhr im Schichtbetrieb arbeiten können, wenn es ernst wird. Natürlich nicht im Frieden, da sind sie sehr groß geworden. Aber wenn sie im Schichtbetrieb arbeiten müssen, dann brauchen sie natürlich auch mehr Personal. Zur Wasserkopf-These will ich mal eins sagen. Wir können heute froh sein, dass wir bei den Berufssoldaten nicht zu stark abgebaut haben. Insbesondere in der jetzt bevorstehenden Phase des Aufwuchses der Bundeswehr. Denn wie lange dauert die Ausbildung zum Offizier? Das sind 6-7 Jahre Studium und Lehrgänge, dazwischen einzelne kurze Truppenverwendungen. Aber am Ende dieser 6-7 Jahre, da sind die betreffenden Offiziere immer noch in bestimmter Weise Berufsanfänger, weil ihnen einfach die praktische Erfahrung fehlt. Und wenn ich jetzt die Bundeswehr aufbauen will, dann muss ich auf diese Offiziere auch zurückgreifen können. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, wie immer.
Und wie immer eine ziemlich sachliche Antwort. Vielleicht gestatten Sie, dass ich die Gelegenheit nutze, das mal noch ein bisschen auszuweiten. Also im Grunde haben wir es ja hier mit mindestens zwei Ebenen zu tun, ne? Also eine Ebene ist, wie spricht jemand, mit welchem Vokabular? Da haben wir beide ja durchaus Unterschiede, Sie und ich, während ich über eine Sache durchaus mal sagen kann, vor allem wenn das Mikro aus ist, also das ist doch richtig großer Mist, das ist doch, Achtung Schimpfwort, scheiße gelaufen. Also während ich sowas sagen kann, kommt Ihnen, so wie ich Sie kenne, das überhaupt nicht über die Lippen, auch nicht, wenn wir uns ganz ohne Mikrofon unterhalten. Alte Schule ist da so ein geflügeltes Wort dafür, ne?
Also nennen Sie es, wie Sie es wollen. Es nützt ja nichts, jede Woche jetzt einen Aufreger der Woche zu produzieren und dadurch andere Sendungen zu kopieren, also andere Formate zu kopieren. Wenn Sie überwiegend nur mit Empörung nach dem Motto, das darf doch nicht wahr sein und das ist schlimm und das ist, wie sagen Sie, scheiße, dann hat man vielleicht einen kurzfristigen Effekt. Aber nehmen wir mal als Beispiel diese Behauptung, dass die großen Rüstungsbetriebe nicht im Schichtbetrieb arbeiten. Und da habe ich schon gesagt, gleich als wir das Papier damals besprochen haben, das kann so nicht sein, das ist nicht meine Erfahrung. Und in der Tat bin ich jetzt bei der Berliner Sicherheitskonferenz letzte Woche von mehreren Vertretern von solchen Betrieben angesprochen worden, die auch den Podcast gehört haben. Angesprochen worden in dem Sinne, dass es so nicht richtig ist, wie es dort behauptet worden ist. Der Geschäftsführer einer Munitionsfabrik in Fürth, die RWS, der sagte mir sogar, dass ich den Namen seiner Firma als Beispiel nennen kann. Dort wird von Montag bis Freitag in 3 Schichten gearbeitet, also rund um die Uhr. Und dazu kommen noch am Samstag 2 weitere Schichten. Das sind also 17 Schichten pro Woche. Und nicht nur 5, wie behauptet. Das trifft auch für die zweite Munitionsfabrik, die wir in Deutschland haben, für die entsprechenden Munitionssorten zu. Und deshalb kann man aus solchen Sachverhalten, solchen Behauptungen nicht Schlussfolgerungen ziehen, die völlig falsches Licht auf die Rüstungsindustrie insgesamt werfen. Und wie ich schon sagte, da nenne ich jetzt aber keine Namen, weil ich dazu nicht autorisiert worden bin. Das trifft für andere Rüstungsindustrien auch zu.
Am ersten Teil der Antwort kann man ja lernen, wenn man das nochmal zurückspult und sich nochmal anhört, wie Sie Kritik üben, als es um die Fernsehsendung ging und die anderen Formate. Ich will mal noch die zweite Ebene einführen. Das ist ja eine inhaltliche. Ne? Also wenn man von draußen drauf guckt, dann ist man ja, auch wenn man es intensiv macht, noch lange nicht Experte für den Ukraine-Krieg oder für die Bundeswehr. Auch diese 4 Jahre Podcast, die machen mich ja nicht zum Experten für diesen Krieg oder für den Wehrdienst oder für die Bundeswehr generell.
Militär ist so vielschichtig. Da gibt es nicht den Experten für alles. Militärische Führung ist immer Teamarbeit. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Die Kunst besteht darin, das Wissen, das Können viele Experten zu einem Plan zusammenzuführen, der dann zu sachgerechten Entscheidungen führt. Das gilt im Übrigen auch für zivile Organisationen und zivile Betriebe.
Und Sie holen sich auch Rat, soweit ich das weiß, immer bei Experten in der Bundeswehr, wenn es spezielle Hörerfragen gibt, die ich dann im Vorfeld Ihnen weiterleite, ne, bei denen Sie keine, ich sag mal, Expertenkenntnisse haben. Ne? Das können Sie ja auch nicht.
Das ist so. Allerdings mache ich da eine Einschränkung. Ich möchte da niemand in die Lage bringen, dass er mir Geheimnisse verrät. Also es müssen schon offene Sachverhalte sein.
Aber letztlich brauchen wir auch beides. Also die vielleicht unbändige Ungeduld von außen mit Forderungen und Einschätzungen wie, das geht doch gar nicht vorwärts, das muss doch viel schneller gehen oder viel schneller gehen können. Und man braucht die Expertise derjenigen, die bestimmte Systeme halt von innen her kennen, die vor allem auch um Abhängigkeiten wissen, die auch genau wissen, wenn ich jetzt diesen oder jenen Knopf drücke, dann passiert halt dieses oder jenes. Und vor allen Dingen, was unser Thema betrifft, braucht es ja die, die sowohl das Militär kennen, wie es tickt, und die wissen, wie große Politik funktioniert, welche Wechselwirkungen es zwischen beiden Welten gibt und welchen Einfluss mögliche politische Interessen auf militärische Belange haben können. Es ist ja manchmal schon ein Kunststück, ne, diese Interessen überhaupt zu erkennen, geschweige denn mit ihnen umgehen zu können.
Also das haben Sie jetzt schon gesagt, das hätte ich nicht besser sagen können, da kann ich Ihnen beipflichten. Das ist tatsächlich so.
Und weil das vielleicht auch gut hierher passt und wir auch lange nichts dazu gesagt haben, Selbstverständnis dieses Podcasts. Erstens, das ist ein journalistisches Produkt, keines, bei dem sich mal 2 Leute ihre jeweiligen Ansichten der Welt erklären und um die Ohren hauen. Obgleich ich natürlich auch zu verschiedenen Dingen eine Meinung habe, spielt die im Wesentlichen in diesem Podcast keine Rolle. Also ich Journalist, Sie, Herr Bühler, der Experte. So haben wir es immer gemacht, ne?
So haben wir es immer gemacht, genau.
Und das heißt natürlich nicht, dass ich keine Meinung haben darf. Wir sind keine Nachrichtensendung, wir sind halt nicht die Tagesschau. Und obgleich wir hier jede Woche miteinander reden, obgleich wir in der Regel nur mit einem Gesprächspartner zu tun haben, also mit Ihnen, Herr Bühler, die Sie natürlich Ihren Lebensweg hinter sich haben, die Sie einen NATO-Background haben und von dem wir auch nicht erwarten können, dass er die NATO jetzt total doof findet. Obgleich das so ist, das hatten wir auch schon einige Male so formuliert, sind wir natürlich auch nicht die NATO-Pressestelle. Deswegen hinterfrage ich Ansichten von Herrn Bühler auch, stelle sie teilweise sogar in Frage. Und Herr Bühler, das tut Ihnen, glaube ich, auch nicht weh, ne?
Nein, das tut mir natürlich nicht weh und das gehört auch zu unserem Konzept dazu. Und es kommt eins hinzu, das können wir auch noch dazu sagen. Sie bündeln natürlich mit Ihren Fragen an mich, Fragen und Diskussionsbeiträge unserer Hörer. Und das sind nicht immer nur Ihre Positionen, sondern Sie vertreten da quasi einen Teil unseres Publikums.
Dann soll es das mit diesen Sätzen auch zu unserem Selbstverständnis erstmal gewesen sein. Das in größeren Abständen immer mal zu besprechen, scheint mir ganz hilfreich. Immerhin gibt es ja viele Hörerinnen und Hörer, die uns nicht von Anfang an hören. Kommen wir zur aktuellen militärischen Lage, Herr Bühler. Zu Beginn vielleicht wieder ein kurzer Überblick.
Ja, kurzer Überblick, den will ich vielleicht mal so einleiten. Wir haben ja über die Zeit der fast 4 Jahre jetzt immer mal wieder eine euphorische Phase und wir haben eine depressive, düstere Phase und im Augenblick, glaube ich, sind wir seit einigen Wochen wieder in einer düsteren Phase angelangt. Nicht unbedingt, weil die militärische Lage tatsächlich so wäre, sondern weil die Begleitumstände eben so sind und das es sind die politischen Gespräche, die im Augenblick geführt werden, auch der Druck, der auf der Ukraine lastet, von Amerika aus oder von Teilen Amerikas aus. Dann ist es ganz sicher auch der Korruptionsskandal, der die Ukraine erschüttert, der natürlich nicht hilfreich ist für die Verteidigung, die hier geführt wird seit fast 4 Jahren. Und ich habe es zu Beginn schon gesagt, die Lage an der Front insbesondere, die ist nicht so, dass man das nur düster sehen muss, sondern die Lage ist auch so, dass die Ukraine im Wesentlichen die Verteidigung erfolgreich führen kann, auch wenn es an manchen Brennpunkten wie immer in den letzten Jahren schwierig ist.
Und Korruptionsskandal, ich glaube, da gab es heute Morgen eine Meldung, die reichte nun wirklich ganz hoch. Ne? Ich glaube, der Bürochef von Zelensky, da gab es auch eine Durchsuchung. Allerdings sind die Informationen da immer ziemlich vage. Das ist auch nicht das Kernthema unseres Podcasts. Wir wollen das nicht verschweigen, aber das jetzt ausführlich in einer halben Stunde zu besprechen, das ist natürlich äußerst schwierig, ne?
Das ist äußerst schwierig und vor allen Dingen, weil sie jetzt die neueste Meldung bringen, die kam hier bei mir um 8.01 Uhr an. Ja. Und die war einfach auch so, dass man noch nicht wusste, um was geht. Es wird gegen jemanden ermittelt, wird hier nur versucht, Beweismaterial sicherzustellen und was auch immer. Also es ist nicht so, wie es dann jetzt in den Schlagzeilen gebracht worden ist, dass nun gegen Herrn Yermak selbst ermittelt wird. Das kann ganz andere Hintergründe haben, die wir noch nicht kennen, auf jeden Fall. Und dass es das Positive ist, dass die Korruptionsbehörden arbeiten dort und die auch nicht vor großen Namen und vor dem Präsidialamt dort zurückschrecken.
Wir sind aber bei der aktuellen Lage, bei der aktuellen militärischen Lage. Pokrovsk scheint ja nach wie vor der Schwerpunkt zu sein. Die Russen haben die Stadt noch immer nicht komplett eingenommen. Wie ist die Situation konkret?
Also es ist tatsächlich immer noch der Schwerpunkt der russischen Kriegführung dort am Boden in ihrem Landkrieg und es ist der Schwerpunkt der Kämpfe. Das kann man eindeutig so sagen, gemessen an den Anzahl der Angriffe, die tagtäglich stattfinden, auch gemessen an den Verlusten, insbesondere der Russen. Über die Verluste der Ukraine haben wir wie immer weniger Informationen als bei den Russen. Das kommt nicht daher, dass die Russen das sagen, sondern wir geben das alles wider, was die Ukrainer sagen und das auch gestützt und verifiziert ist von Geheimdiensten, insbesondere dem britischen Geheimdienst. Also Pokrovsk ist ja jetzt nun die Lage so, dass seit Ende August die russischen Soldaten in der Stadt sind, dass sie eingesickert sind, dass sie langsam Schritt für Schritt immer mehr Stadtteile unter ihre Kontrolle bringen. Das dürften jetzt im Augenblick 60-70% der Stadt sein. Allerdings gelingt es der Ukraine immer noch, den Weg nach Nordwesten offen zu halten, auch durch Gegenangriffe, die jetzt auch gerade in den letzten Tagen auch stattgefunden haben, erfolgreich stattgefunden haben, so dass immer noch der Weg nach draußen offen steht und die ukrainischen Soldaten aus dem Raum Myrnograd und aus Pokrovsk selbst abgezogen werden könnten. Insgesamt also eine weiterhin unübersichtliche Lage innerhalb der Stadt mit Ortskämpfen, mit Häuserkämpfen, mit dem Versuch der Ukrainer, die einzelnen Trupps, die dort eingesickert sind, zu bekämpfen, bevor sie eine zusammenhängende Operationsführung gestalten können und bevor sie insbesondere den Ring um Pokrovsk und Myrnograd schließen können.
Hätten Sie denn vor Wochen bzw. Monaten gedacht, dass sich die Ukraine dort so lange halten können?
Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann ich gesagt habe, dass die Ukrainer daran denken werden, die eigenen Soldaten aus Pokrovsk abzuziehen. Ich denke, das war schon im September, spätestens Ende September. Also daran können Sie sehen, dass man den Zeitpunkt gar nicht so richtig abschätzen kann. Jedenfalls nicht, wenn man vom Schreibtisch aus die Lage angesichts von Karten und von Meldungen so beurteilt. Da müsste man schon vor Ort auch in der Stadt sein und da müsste man mehr wissen als einzelne Soldaten einem sagen, sondern man müsste ein umfassendes militärisches Lagebild dort vor Ort haben.
Können Sie aber mit Ihrem Blick auf die Situation Dinge ausmachen, von denen man vielleicht sagen kann, also hier haben die Ukrainer oder hier haben auch die Russen aus Kämpfen um andere Ortschaften gelernt und machen jetzt vielleicht diese oder jene Sache anders als früher, als beispielsweise in Bachmut?
Ja, das ist schon so. Ich meine, das gilt eigentlich auch für die gesamte Kriegslänge. Die russische Armee ist sehr darauf getrimmt, aus Erfahrungen zu lernen und sie setzen das auch ziemlich schnell um. Genauso im Übrigen auch wie die Ukraine. Die Innovationen, die dort mit reingebracht werden in die Operationsführung, die sind schon bemerkenswert. Und die Lage unterscheidet sich schon deutlich von dem, was wir in Mariupol gesehen haben oder später in Sverodonetsk und Lysychansk, wenn wir uns an diese Namen noch erinnern. Und dann natürlich Bachmut insbesondere auch, wo es mehr darum ging, frontal anzugreifen von den Russen aus. Und das machen sie heute anders. Sie versuchen, die Lücken zu finden, durch die sie durchschlüpfen können, mit kleinen und Kleinstgruppen dort vorzugehen, einzusickern und dort Fuß zu fassen und dann Zug um Zug die eigenen Leute dort zu verstärken, um dann wieder zu einer zusammenhängenden Gefechtsführung überzugehen.
Ähnlich angespannt wie in Pokrovsk ist die Lage auch in Kupjansk? Fragezeichen, oder wie entwickeln sich die Dinge dort?
Ja, die ist unverändert schwierig. Die ist ähnlich wie in Pokrovsk. Die Stadt Kupjansk dürfte mindestens zu drei Vierteln unter Kontrolle der russischen Armee stehen oder zumindest zu den grauen Bereichen gehören, wo man nicht genau sagen kann, wer nun tatsächlich dort die absolute Kontrolle hat. Das wechselt ja auch ständig. Auf jeden Fall ist es so, dass die Ukrainer die Stadt noch halten können. Wie lange kann man auch hier nicht vorhersehen. Das hängt auch damit zusammen, wie es ihnen gelingt, die Straßen nach Westen noch offen zu halten für eigene Versorgung und ob es ihnen gelingt, die Versorgung der Russen zu behindern, die sie natürlich auch brauchen.
Andere vielleicht Schwerpunktkämpfer an der Frontlinie, wie entwickeln die sich? Also so es denn welche gibt?
Also im Norden, in Sumy und bei Wovchansk, da gibt es wirklich minimale Geländegewinne, mal hier, mal dort. Da ist aber keine grundsätzliche Veränderung der Lage da. Schwierig ist die Lage sicher für die Ukraine auch im Mittelabschnitt, das heißt bei Siversk und etwas weiter südlich bei Konstantinjewka. Aber dort halten die Ukrainer, insbesondere vor Konstantinjewka. Schwierig ist die Lage auch nach wie vor da an der Nahtstelle zwischen den Provinzen Dnepropetrovsk und südlich davon von Saporischschja. Dort darf man die Lage nicht unterschätzen, weil das sich hier um ziemlich offenes Gelände handelt. Und wenn es tatsächlich dort einen Durchbruch gibt, einen taktischen Durchbruch, dann sind das gleich ein paar Kilometer, wie wir es zuletzt gesehen haben, dabei Hulia Polje, glaube ich, heißt die Stadt, ein kleines Städtchen mit 6.000, 7.000 Einwohnern vor dem Krieg, das jetzt auch zunehmend eine Rolle spielt. Aber wenn diese Stadt nun aufgegeben werden muss, dann ist das auch kein Beinbruch. Das hat nicht die Bedeutung, wie der Raum Pokrovsk hatte und wie nach wie vor der Raum Kramatorsk bis runter nach Konstantinjewka hat.
Kommen wir mal zu den Luftangriffen auf Ziele hinter der Frontlinie und beginnen wir vielleicht wieder mit den russischen. Was gibt es da zu sagen?
Ja, hier ist es nach wie vor so, dass einmal pro Woche ein großer Angriff stattfindet und an den weiteren Tagen kleinere Angriffe, 73 Drohnen heute Nacht bis 150 Drohnen an anderen Tagen. Und einmal pro Woche eben der große Angriff, diesmal von Montag auf Dienstag, mit 464 Drohnen und 24 Raketen und Marschflugkörpern. Bemerkenswert an diesem nächtlichen Angriff war, dass er fast ausschließlich auf Kiew gerichtet war und auf den Raum Odessa. Bemerkenswert ist zweitens, dass die Abschussquoten gerade bei Raketen und bei Marschflugkörpern wieder steigend sind. Wir hatten ja da im September eine Phase, wo die Flugabwehrraketen der Ukraine Probleme hatten. Ganz offensichtlich, weil die Russen ihre Programmierung verändert haben, ihre eigenen Raketen. Aber jetzt war es tatsächlich so, dass 5 von 7 Marschflugkörper vom Typ Iskander und 3 von 3 Raketen, Iskander-Raketen abgeschossen worden sind. Also das ist schon eine Verbesserung, die sich in der letzten Woche schon abgezeichnet hat, aber jetzt nochmal verstärkt in dieser Woche stattgefunden hat. Natürlich aber auch dadurch begünstigt, dass die Zielbereiche in Kiew, um Kiew herum lagen. Und Kiew ist ja bekanntlich besonders geschützt, gerade durch die weitreichenden Flugabwehrraketen vom Typ Patriot und vergleichbar.
Es gab Meldungen, dass die Russen ein paar ihrer Tu-22, M3 oder wie auch immer die genau heißen, also Lang- bzw. Mittelstreckenbomber, wieder näher an die Front verlegt haben. Also näher bedeutet, dass sie immer noch knapp 2000 Kilometer weg sind, wenn ich das recht gesehen habe. Was könnten denn die Gründe sein? Es wurde ja befürchtet, dass es demnächst dann einen massiven Schlag geben könnte mit Marschflugkörpern, die diese Maschinen tragen können.
Also es sind diese vergleichsweise modernen Tu-22 Bomber, die, wie Sie schon sagen, Marschflugkörper tragen können. Ja, das ist richtig. Also es gibt die Meldung, dass nun 16 von diesen Tupolev 22 wieder nach Olenia bei Murmansk verlegt worden sind. Olenia ist ja am 1. Juni getroffen worden im Rahmen dieser Spiderweb-Operation, bei der mehrere Flugplätze auf einmal getroffen worden sind durch Drohnen, die vorher in Containern in die Nähe gebracht worden sind. Dort hat es in Olenia Verluste gegeben von Flugzeugen, von russischen Flugzeugen. Und daraufhin wurde der Flugbetrieb eingestellt erstmal und die besonders wertvollen Flugzeuge rausgenommen und nach weiter rückwärts verlegt in Russland. Und das ist offensichtlich jetzt wieder rückgängig gemacht worden. Wobei ich sagen muss, die Meldung, die ist noch nicht so richtig bestätigt. Die Quelle ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es hat tatsächlich eine Rückverlegung bestanden. Wir kommentieren also praktisch nur das, was hier in den Medien gebracht worden ist.
Bedeutet das für die Ukraine eine größere Gefahr, weil man möglicherweise sagen kann, okay, die Vorwarnzeit bei Starts dieser Flugzeuge, die ist jetzt geringer und auch bei Abfeuern der Marschflugkörper?
Also diese Tu-22, die können von circa 5 Flugplätzen aus operieren. Sie können nicht von jedem Flugplatz operieren, weil sie auch am Boden eine bestimmte Logistik brauchen, die dann vorhanden sein muss. Oder man muss sie vorbereiten, dorthin verlegen, damit sie dort auch von dort aus operieren können. Die Flugplätze sind im Wesentlichen im westlichen Russland, also westlich des Ural, bis auf einen Platz. Und es sind immer große Entfernungen. Allerdings können diese Flugzeuge auch weite Entfernungen zurücklegen. Und die Marschflugkörper, nachdem sie ausgeklinkt worden sind, haben ja nochmal eine große Reichweite. Also das sehe ich nicht so als besonders entscheidend an.
Die Russen, das hatten Sie erläutert, hatten diese Maschinen nach Osten zurückgezogen aus Angst vor weiteren ukrainischen Angriffen. Kann man denn davon ausgehen, dass die Russen jetzt den Eindruck haben, dass ihre Maschinen dort sicher sind, dass man möglicherweise Flugabwehrmaßnahmen dort verstärkt hat?
Also es geht, glaube ich, nicht nur um Flugabwehrmaßnahmen, das aber mit Sicherheit. Aber es geht auch um den Ausbau der Flughäfen. Das weiß ich jetzt allerdings nicht exakt, ob das in Olynia auch stattgefunden hat. Aber es gibt andere Flugplätze, die jetzt ihre Abstellflächen, die ja eigentlich draußen auf der Platte sozusagen, auf der Abstellfläche waren, da haben sie nun Shelter gebaut, in denen die Flugzeuge untergebracht worden sind, die auf jeden Fall einen Schutz bieten gegen die Drohnen. Die Drohnen können diese Shelter nicht durchschlagen. Das kann ich aber jetzt nicht genau sagen in Olynia, aber auf jeden Fall ist das richtig, was Sie gesagt haben, dass Olynia bestimmt besser geschützt ist, als es vorher der Fall war.
Dann schauen wir mal auf die ukrainischen Luftangriffe. Von vielleicht spektakulären, überraschenden Erfolgen konnte ich jetzt in den vergangenen Tagen erstmal nicht so viel lesen.
Nee, also da gibt es aber schon eine ganze Reihe. Also das unterscheidet sich nicht von den Vorwochen. Wenn ich hier meine Notizen da durchblättere, es sind immerhin 5 große Raffinerien wieder getroffen worden. Eine Raffinerie sogar 2-mal. Das ist eine Flugzeugwerft in Tangarok. Das ist am Asowschen Meer getroffen worden. Die Beriev-Flugzeugwerft. In der 2 große Maschinen, mutmaßlich Aufklärungsmaschinen dort getroffen worden sind, so AWACS-Typen. Es gab einen größeren Angriff erneut auf den Hafen von Novorossiysk, den Ölverladehafen hat es erneut getroffen. Luftverteidigungssysteme sind ausgeschaltet worden vom Typ S-400. Ein Landungsschiff muss es getroffen haben. Dann gibt es eine ganze Liste von Rüstungsfirmen, die getroffen worden sind in verschiedenen russischen Oblasten. Und es gibt einen weiteren Schwerpunkt in dieser Woche. Das sind Munitionsdepots. Munitionsdepots, die in erster Linie in den besetzten Gebieten liegen, also in Donetsk beispielsweise, in Luhansk. Dann außerhalb der besetzten Gebiete Richtung Rostow-Oblast. Das sind die Munitionsdepots. die taktische Ebene versorgen dort. Das sind Munitionsdepots von Brigaden gewesen, die es schwer getroffen hat. Also von daher kann man sagen, dass diese Angriffe auf die Munitionsdepots in dieser Woche erfolgreich waren. Und es gibt verschiedene andere Ziele, die in die gleiche Kategorie reingehören. Also militärische Ziele, Versammlungsräume, Verfügungsräume, würden wir sagen, von Truppenteilen, die es dort getroffen hat.
Haben Sie denn den Eindruck bei diesen Angriffen, ob möglicherweise die russische Flugabwehr auch effektiver geworden ist?
Nein, den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube, das kann auch nicht sein. Dazu ist Russland zu groß und dazu haben sie nicht genügend Flugabwehrmittel, um das gesamte Land abzudecken. Und die Ukrainer schaffen es immer wieder, da Lücken zu finden durch die russische Luftverteidigung. Und bei der Größe des Landes ist das auch nicht verwunderlich.
Könnt ihr mir auch gut vorstellen, dass man sich bei den Ukrainern hier und da darüber ärgert, dass viele der Angriffe ja quasi auch zu verpuffen scheinen und man überlegt, was man da möglicherweise anders machen kann, auch wenn sie sagen, Flugabwehr hat sich jetzt nicht wesentlich verbessert. Also, dass man sich auch überlegt, wie man die Russen an der einen oder anderen Stelle auch wieder mal überraschen kann. Ne? Also vielleicht müsste man auch dann Strategiewechsel dazu sagen. Sehen Sie da irgendwelche Notwendigkeiten, Möglichkeiten?
Naja, ich sehe die Notwendigkeit, dass sie weitreichende Waffen einsetzen, die eine andere Durchschlagskraft haben als die Drohnen, die sie bisher mit Masse einsetzen. Also sie müssten mehr Marschflugkörper haben und dann auch einsetzen können, entweder aus eigener Produktion, wie den Flamingo, wobei die Fabrik, die den Flamingo herstellt, nun auch Probleme hat offensichtlich mit dem Korruptionsskandal. Will da nicht sagen, dass die Fabrik dort schuldig ist daran, will da keine Schuldzuweisungen machen, weil ich es auch tatsächlich nicht weiß. Aber sie spielt da eine Rolle in diesem Korruptionsskandal. Ob sich das niederschlägt dann in den Produktionszahlen und vor allen Dingen in der Finanzierung auch des gesamten Unternehmens, das kann ich noch nicht sagen.
Dann machen wir einen Punkt unter die aktuelle Lage. Bevor wir zu den diplomatischen Bemühungen um ein Kriegsende kommen, will ich vielleicht mal noch die Frage eines Hörers anbringen, weil die ja auch mit dem aktuellen Kriegsgeschehen zu tun hat. Und zwar hat uns Ulrich Röscher geschrieben, ihm geht's um die Darstellung dessen, was die Russen tun, beziehungsweise um ihre Fähigkeiten und Intentionen. Ich mache mal zwei Teile draus. Zunächst bedankt sich Herr Rösche für den Podcast und dann weiter, Zitat jetzt: Allerdings stören mich immer wiederkehrende Aussagen, die ich für falsch halte. So unterstellen Sie, Herr Bühler, immer wieder, dass die Russen gegen die Zivilbevölkerung Krieg führen würden. Es dürfte Ihnen bekannt sein, dass es noch keinen Krieg gab, wo so wenig zivile Opfer zu beklagen waren, in Klammern unter 5%. Der Krieg der Israelis, die letzten Tage der Amerikaner in Afghanistan oder dem Irak haben ganz andere zivile Opfer gefordert. Und wir Deutsche haben die Folgen der britischen und amerikanischen Terrorangriffe auf die deutsche Bevölkerung noch deutlich in Erinnerung. Sie bringen dann Beispiele mit 1 bis 20 zivilen Todesopfern. Das gehört doch zur Wahrheit dazu. Zitat Ende. Vielleicht zunächst eine Reaktion dazu, Herr Bühler.
Naja, ich lasse jetzt mal die Vergleiche mit den anderen Kriegen weg. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn man das jetzt so vergleichen würde. Da müsste ich tatsächlich zu den einzelnen Kriegen auch was sagen. Das, was war, das rechtfertigt ja nicht, was heute und seit knapp 4 Jahren tagtäglich passiert. Der Krieg der Russen ist eindeutig auch ein Krieg, der gegen die Zivilbevölkerung geführt wird, mit dem Ziel, den Durchhaltewillen der Bevölkerung zu brechen. Die Mittel, die dazu angewandt werden, die sind vielfältig und die sind ebenso vielfältig dokumentiert, auch durch unabhängige Organisationen wie die Vereinten Nationen. Im Übrigen liegt die Zahl der zivilen Opfer bei über 15.000 mittlerweile in diesen 4 Jahren. Und das sind nur die verifizierten und namentlich bekannten Opfer. Also zurück zu den Mitteln. Das sind wahllose Erschießungen von Zivilisten. Das ist die Jagd auf Zivilisten mit ferngesteuerten Drohnen. Da haben wir häufiger drüber gesprochen, gerade im Bereich Cherson. Die Angriffe auf Krankenhäuser, Angriffe auf Flüchtlinge während ihrer Evakuierung, Luftangriffe auf Wohnsiedlungen und Wohnhäuser, Luftangriffe mit dem Ziel, der Ukraine Wasser, Strom und Wärme flächendeckend wegzunehmen, das Land möglichst in einem Blackout zu bomben. So muss man das wohl sagen. Wenn wir uns jetzt die Opferzahlen der nächtlichen Luftangriffe anschauen, dann können wir froh sein, dass die Opferzahlen nicht höher liegen. Das liegt daran, dass die Ukraine dank der eigenen Anstrengungen und der Unterstützung durch Flugabwehrwaffen und Kampfflugzeuge aus dem Westen in der Lage sind, Schlimmeres zu verhindern.
Mein erster Gedanke war, das habe ich in Russia auch schon geschrieben, dass wenn man sich die Bilder anschaut von zerstörten Städten, von zerbombten anderen Ortschaften, da kann man sich doch vorstellen, wer da in diesen Häusern gewohnt hat. Das werden ja nicht alles Kasernen gewesen sein, die man da zerschossen hat. Also ganze Städte voller Kasernen, das funktioniert nicht. Und allein schon deswegen zeigt es ja auch für meine Begriffe, dass es ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung ist. Ich will mal noch den zweiten Aspekt seiner Mail anbringen, der lautet wie folgt. Zitat. Zum anderen warnen Sie, Herr Bühler, immer wieder davor, dass die Russen dann nach der Ukraine die NATO angreifen könnten. Halten Sie das ernsthaft für realistisch? Ich bin selbst ehemaliger Militär und weiß, dass ein heutiger Krieg nicht mehr das ist, was er vor Jahren war. Drohnen machen Panzer und gepanzerte Fahrzeuge de facto unbrauchbar, da sie vor Erreichen des Einsatzgebietes bereits abgeschossen werden. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum die Russen so langsam vorankommen. Wie soll dann auch eine zahlenmäßig starke Armee die Gebiete der NATO überfallen können, wo dann doch mit wesentlich stärkeren und wirksamen Verteidigungshandlungen zu rechnen wäre? Zitat Ende aus dieser Mail, wie gesagt, von Ulrich Roscher.
Ja, ich sage jetzt mal nichts zu den Panzern und gepanzerten Fahrzeugen gegen Drohnen. Da habe ich am Anfang ja was gesagt dazu. Also Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sind nicht unbrauchbar, vor allen Dingen dann nicht, wenn das Wetter so schlecht ist, dass man keine Drohnen einsetzen kann, wie wir es jetzt häufiger im Herbst erlebt haben. Also dieser Rückschluss, den halte ich für nicht richtig. Aber das ist ja nicht Kern Ihrer Frage. Kern Ihrer Frage ist, ob es realistisch ist, dass Russland die NATO angreifen könnte. Ja, ich halte das für realistisch. Parallel zu diesem Krieg findet ein Kräfteaufbau der Russen statt, der 2022 schon beschlossen worden ist vom damaligen Verteidigungsminister Shoigu. Haben wir auch häufig genug darüber gesprochen. Dieser Kräfteaufbau, der richtet sich eindeutig gegen die NATO. Auch darüber haben wir mehrfach gesprochen. Wir müssen uns allerdings lösen von dem Kriegsbild, als ob nun dort ein Angriff stattfinden würde auf breiter Front. Das genügt ja schon, wenn man mit hybriden Mitteln, also unterhalb der Kriegsschwelle, weiterhin angreift, diese Angriffe intensiviert. Es genügt schon, wenn man ein kleines Land und dort auch nur Teile davon besetzt, um die NATO zu spalten und die Geschlossenheit der NATO wegzunehmen, dass die Fähigkeiten da sind, das halte ich für gegeben. Ob auch der Wille da ist, da muss man natürlich immer, da kann man drüber diskutieren, ich drücke es mal so aus. Allerdings, wenn man die Drohungen sieht, die jetzt im Laufe der Jahre, der letzten 4 Jahre auf uns eingeprasselt sind, die wir häufig nicht mehr zur Kenntnis nehmen, aber es sind bis hin zu Nuklearschlägen, gibt es aus dem Umfeld von Putin Drohungen gegen Westeuropa. dann kann man sich schon vorstellen, dass auch der Wille mal da ist, die NATO da zu testen, in dem Sinn, dass man einen kleinen Landstrich besetzt und dann wartet darauf, ist denn tatsächlich der Artikel 5 auch so fest und wird die NATO dann reagieren? Die NATO wird reagieren, das denke ich. Und die NATO ist auch heute schon in der Lage, glaube ich, Russland dahingehend abzuschrecken. Aber wie gesagt, die Fähigkeiten sind da. Über den Willen, da muss der Beweis erst angetreten werden. Und den können sie natürlich nicht von heute antreten. Deshalb verlässt man sich also sehr auf die Abschreckung und versucht, die auch hochzufahren.
Okay, dann haben wir dies auch. Wir wollen noch reden über das, was auf politischem Gebiet passiert, um den Krieg zu beenden. Beim letzten Mal, da lag der 28-Punkte-Plan der Trump-Administration auf dem Tisch. Noch nicht allzu lange, weswegen wir ihn auch nicht haarklein besprechen konnten. Jetzt scheint mir, ist es eigentlich wieder mal relativ egal, was vorliegt, weil die Russen ja sagen, also wir rücken von unseren Forderungen nicht ab. Da wird sich sicher manche denken, hoffentlich nicht wünschen, aber eben denken. Warum verhandelt man denn derzeit überhaupt? Also wie stellt sich Ihnen denn derzeit die politische Gemengelage dar?
Naja, was zunächst als Friedensplan bezeichnet wurde, das kam ja tatsächlich am Tage der Aufzeichnung des Podcasts raus. Das stellte sich dann und wurde auch so hingestellt als Stoffsammlung für mögliche Gespräche dar. In der Zusammenfassung, glaube ich, kann man sagen, dass Russland bei einer Umsetzung dieser Punkte seine postulierten Kriegsziele nahezu vollständig erreichen würde und gleichzeitig die Ukraine dauerhaft so geschwächt wäre, dass die Fortsetzung der russischen Aggression auf mittlere Sicht sehr wahrscheinlich wäre. Die Ukraine hätte einer Fortsetzung kaum etwas dagegen zu setzen. Dies wird auch dadurch verschärft, dass wirkliche Sicherheitsgarantien nicht erkennbar sind in diesem 28-Punkte-Papier oder in dieser Stoffsammlung. Was das Völkerrecht angeht, werden massive Verletzungen des Völkerrechts durch Russland im Nachhinein toleriert. Ich sag mal nur die Stichworte: Gewaltverbot, Verschiebung von Grenzen durch einen Angriffskrieg, Kriegsverbrechen im Krieg, Souveränität, Bündnisfreiheit. All das spielt keine Rolle mehr, das ja grundlegende Bestandteile des Völkerrechts heute sind.
Würden Sie sich denn trauen zu sagen, wie der aktuelle Verhandlungsstand ist? Weil man redet ja offenbar miteinander, also Amerikaner mit den Russen, Amerikaner mit der Ukraine. Dann am Rande vielleicht noch mit den Europäern?
Ich glaube, das wäre nicht seriös, wenn ich sagen würde, ich könnte das heute sagen, weil ich ja nicht weiß, was in der letzten Stunde alles passiert ist. Ich drücke es mal so aus. Ja. Es kam aber ab vergangenem Wochenende und wenn man das in der Retroperspektive betrachtet, es kam ab dem vergangenen Wochenende sehr viel Dynamik in die Gespräche. Ich meine damit das Treffen von Außenminister Rubio mit der Ukraine und mit Vertretern europäischer Regierungen dann in Genf. Dort waren ja vertreten neben der Ukraine und dem amerikanischen Außenminister Rubio, dem Sondergesandten Steve Witkoff und dem Heeresminister Dan Driscoll, heißt der, neuer Name, Sicherheitsberater aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Es wurde dieser 28-Punkte-Plan diskutiert. Die Ukraine hatte sehr starke Bedenken, dass der ursprüngliche Plan große Zugeständnisse an Russland vorsah. In Genf wurde jetzt ein neuer Entwurf erarbeitet. Es sind 19 oder 20 Punkte jetzt übrig geblieben. Konkrete Details sind nicht veröffentlicht worden, aber es sind die Fragen Sicherheitsgarantien deutlicher formuliert worden, so viel ist durchgesickert. Es sind die territorialen Fragen deutlicher behandelt, auch das ist durchgesickert. Und es gab in dieser Woche Parallelgespräche in Abu Dhabi, zwischen den USA, der Ukraine und Russland, die waren wohl terminiert, um auch humanitäre Aspekte dieses Krieges zu behandeln, also Gefangenenaustausch beispielsweise oder weitere Gefangenenaustausche und andere Punkte. Aber da ist sicher auch über diese 28 Punkte oder jetzt 19 bis 20 Punkte, die noch übrig geblieben sind, gesprochen worden. Das Ergebnis vom vergangenen Sonntag ist positiv aufgenommen worden von der Ukraine. Der Zelensky sprach davon, dass der neue Plan richtige Punkte enthalte. Aber er müsse da noch mit Präsident Trump sprechen. Der Außenminister Rubio war regelrecht euphorisch. Er sprach von enormen Fortschritten, die es bisher nicht gab. Daraus kann man auch eine gewisse Kritik an dem Vorgehen von Witkoff erkennen, glaube ich, über das er im Einzelnen ganz offensichtlich nicht informiert worden ist am Anfang. Die Europäer sind aus meiner Sicht etwas skeptisch, insbesondere bei den Punkten, wo sie tatsächlich auch zustimmen müssen, bei der Europäischen Sicherheitsordnung, bei der Verwendung der eingefrorenen Gelder beispielsweise, dann bei Fragen der NATO, wo sie ja selbst eine Stimme haben. Auch Russland sagte, ja gut, das könnte eine mögliche Grundlage sein, auf der man weiter arbeiten kann. Allerdings wurde Putin jetzt deutlicher, vorgestern glaube ich, und bestätigte, wenn es seine Kriegsziele nicht durch Verhandlungsergebnisse erreichen kann, dann würde der Krieg eben weitergehen. Also er bestätigt erneut das, was wir schon mal besprochen haben, dass für Russland Diplomatie und militärische Gewalt auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind, nämlich die Kriegsziele so oder so zu erreichen.
Über die ersten Papiere ist dann mittlerweile auch ein bisschen mehr bekannt geworden, wie dieser Plan des US-Sondergesandten Steve Witkoff in die Öffentlichkeit kam. War ja schon ein bisschen seltsam, das haben wir beim letzten Mal besprochen. Später gab es dann Vorwürfe, das Papier sei in wesentlichen Teilen vielleicht gar nicht von ihm, sondern von den Russen geschrieben worden. Und sind Sie, Herr Bühler, natürlich kein Sprachexperte, also für das Russische, können also auch schlecht belegen, ob sich die ein oder andere Passage im US-Englisch so liest, als sei sie vielleicht aus dem Russischen übersetzt worden, wie das einige andere vermutet haben. Aber Sie können ja zumindest inhaltlich mutmaßen, ob es so gewesen sein könnte. Was meinen Sie?
Ja, also diese Berichte gibt es. Es gibt also Leute, die sich das genau angesehen haben und die dort glauben, Ähnlichkeiten mit der russischen Sprache zu erkennen, die dann in englische Sprache übersetzt worden ist. Ich kann das tatsächlich nicht beurteilen, so wie Sie es schon richtig vermuten. Auf jeden Fall entsprechen sie sehr weitgehend dem bekannten russischen Positionen. Und auf jeden Fall, das scheint auch gesichert zu sein, wurden sie von Steve Witkoff zusammengestellt, wie er sagt, nach Gesprächen mit Vertretern beider Seiten.
Es gab ja deswegen wegen dieser Vermutung sogar ziemlichen Trouble in der Republikanischen Partei.
Ja, also im Kongress haben sich verschiedene republikanische Kongressabgeordnete dazu sehr kritisch geäußert. Lindsey Graham gehört dazu und andere führende Mitglieder haben sich durchaus kritisch gegenüber den Positionen, aber auch gegenüber der Person von Witkoff geäußert.
Es wurde auch noch ein Telefonmitschnitt veröffentlicht, in dem zu hören war, dass angeblich Witkoff mit einem russischen Beauftragten spricht und ihm Ratschläge gibt, wie er oder Putin am besten mit Trump sprechen sollte. Das klingt erstmal recht ungewöhnlich, aber wenn er das ja andersrum machen würde, wäre es ja nicht wirklich problematisch. Also wenn er es auch andersrum machen würde, also wenn er den Trump-Leuten sagen würde, wie man mit Putin umgehen muss, um bei dem was zu erreichen. Aber vielleicht kann er das mutmaßlich auch gar nicht, weil er Putin gar nicht gut genug kennt.
Ja, also Bloomberg hat zwei abgehörte Telefonate beziehungsweise die Transkripte dieser abgehörten Telefonate veröffentlicht. Steve Witkoff spricht da zunächst mit seinem russischen Verhandlungspartner Kirill Dmitriev und später dieser Kirill Dmitriev mit dem außenpolitischen Berater Putins Juri Uschakow heißt er. Also auf Ihre Bemerkung zurückzukommen, es ist schon mehr als ungewöhnlich, dass ein Beauftragter eines US-Präsidenten seinem russischen Counterpart erzählt, wie Putin Trump für seine Vorstellungen gewinnen kann. In den USA ist ja in diesem Zusammenhang von Landesverrat die Rede. Sie haben ja vorhin die Kritik auch in den USA erwähnt. Vor allem ist auch das Datum dieses Ratschlags, der auch ein Telefonat Putins mit Trump zum Inhalt hatte, also den Vorschlag für ein solches Telefonat, interessant. Es muss am 14. Oktober gewesen sein. Es war unmittelbar vor dem Treffen Trumps mit Zelensky in Washington, in dem es um die Lieferung von Tomahawks gehen sollte. Das Telefonat fand statt zwischen Putin und Trump, als Zelensky gerade in Washington gelandet war. Also es verlief offenbar so, wie es Witkoff seinem Counterpart empfohlen hatte. Interessant ist auch, wie die Informationen das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Also zunächst der 28-Punkte-Plan und dann später diese Telefonmitschnitte. Es zeigt mir, wie umstritten der Witkoff-Weg auch in den USA ist, also vorausgesetzt, dass die USA die Grundlage sind, diese Weitergabe von Informationen, wovon ich ausgehe. Also es gibt zwar die Vermutung, dass die Telefonmitschnitte auch von europäischen Geheimdiensten geleakt worden sind. Aber ich denke, dass, wenn man das gesamte Bild anschaut, dass da eher ein, nicht Machtkampf, aber eine unterschiedliche Wahrnehmung des Handelns dort von Witkoff vorherrschend ist. Also er wird gerungen um die beste Position. Und ich weiß ja, dass es in der Administration und insbesondere im Militär durchaus auch andere Stimmen gibt, die eine Bedrohung durch Russland sehen, so wie es eigentlich auch die nationale Sicherheitsstrategie der USA sagt. Und dass es von dort aus die Indiskretion gegeben hat, davon gehe ich aus.
Ich frage mich ja auch, also Witkoff ist nun schon wochenlang in dieser Funktion und hat ja bislang nicht wirklich was erreicht. Also ist jemand, der meinte, er könne den Krieg in 24 Stunden beenden, der also solche Fristen im Kopf hat, müsste Trump diesen Menschen doch eigentlich feuern und wieder durch einen anderen ersetzen. Also sei denn, Trump interessiert das Thema eigentlich weniger als Golfspielen am Wochenende. Er hat es abgegeben, hat sich aus der Verantwortung genommen, weil er damit eigentlich nichts mehr zu tun haben will. Also so erscheint mir sein Verhalten derzeit zumindest. Wie geht's Ihnen?
Also Witkoff ist ja schon seit Anfang des Jahres in Verantwortung, wenn Sie erinnern. Der hat da unmittelbar nach Amtsübergabe am 20. Januar für Trump gearbeitet. Also ich persönlich muss sagen, ich war seit dem ersten Treffen Witkoffs mit Putin skeptisch, was die Rolle Witkoffs angeht. Man muss sich nur die Interviews ansehen, die er selbst nach diesem ersten Gespräch, das 5 Stunden oder so gedauert hat, die er dann selbst gegeben hat. Sie sind heute noch nachzuvollziehen im Internet. Eines besonders aussagekräftig ist das lange Interview mit dem Journalisten Tucker Carlson. Ich bin auch skeptisch, wenn statt gelernten Diplomaten und durch Wahlen legitimierte Politiker nun Personen aus der Wirtschaft politische Gespräche führen, bei denen man Eigeninteresse nicht ausschließen kann. Das, glaube ich, kann man auch sagen. Bei diesem Geschäftsmann, das würde ich auch unterstellen, bei dem Schwiegersohn von Trump, Kushner, der ja im Nahen Osten mit dabei war und jetzt auch im Team Witkoff mit dabei ist, was die Ukraine angeht. Also da glaube ich, dass es zweckmäßiger wäre, wenn man da wirklich gelernte Diplomaten einsetzen würde für solche Sonderbeauftragten-Positionen.
Herr Bühler, ich schaue auf die Uhrzeit. Wir reden schon wieder ziemlich lange. Wir müssten jetzt eigentlich noch reden über die russischen Positionen, über die Position der Europäer, die Stellung dabei. Ich würde Ihnen Folgendes vorschlagen. Wir lassen das mit den russischen Positionen heute sein, auch mit den europäischen. Reden darüber beim nächsten Mal und sind jetzt so nett und beantworten zumindest mal die Hörerfragen zum Thema Wehrdienst, die ich am Anfang schon angekündigt hatte, die wir schon ein oder zwei oder vielleicht sogar dreimal geschoben haben. Wäre das okay für Sie?
Ja, ja, klar.
Okay. Dann also jetzt harter Cut, was das Thema betrifft, zum Thema Wehrdienst, über das wir gesprochen haben, gibt es auch Mails. Zwei Fragen will ich da mal noch rausziehen, bevor wir sie halt wieder schieben müssen. Carina Losert aus München hat uns Folgendes geschrieben. Menschen, jetzt Zitat, Menschen interessieren sich offenbar erst für bestimmte Belange, wenn sie selbst unmittelbar betroffen sind. Ich bin Mutter von zwei Jungen, 0 und 5 Jahre alt. Und Gedanken um die Wehrpflicht wären im Grunde die Auseinandersetzung mit noch ungelegten Eiern. Aber nicht nur wegen des Alters sehe ich nicht übertrieben angstfrei in die Zukunft, mache mir im Rahmen aber Gedanken. Nun nehme ich jedoch an den sozialen Medien, unter anderem seitens der Mütter, enorme Angst, regelrecht Panik in Anbetracht einer geplanten Wehrpflicht wahr. Wie würden Sie die Menschen beruhigen? Soweit ich das richtig verstanden habe, wird kein Wehrpflichtiger an der Front eingesetzt. Ferner geht es doch auch um ein gewisses Maß an Abschreckung. Und die Frage nach der Generationengerechtigkeit wird ebenfalls oft gestellt. Müssen die Jungen ihren Kopf für das ganze Land hinhalten gegen ihren Willen? Muss man die Jüngeren einspannen? Wie begegnen Sie diesen diffusen Ängsten? Wie kann man diese Themen sachlich am Familientisch hysteriebefreit besprechen? Eine ganze Menge Fragen, Zitat Ende, eine ganze Menge Fragen von Carina Losert aus München.
Also ich glaube, an der Sicherheitslage, die wir zurzeit haben, kann man erkennen, dass wir Sicherheitskräfte brauchen, um uns gegen Bedrohungen unserer Sicherheit zu schützen. Das ist die Polizei gegen Bedrohungen aus dem Inneren her, also für die innere Sicherheit. Und es braucht Streitkräfte gegen Bedrohungen von außen. Also es wäre die äußere Sicherheit. Also wenn man da schon Verständnis haben könnte, das wäre schon der erste Schritt. Also wir können uns nicht erlauben in der Welt, in der wir leben, dass wir ohne Sicherheitsvorkehrungen arbeiten können. Nun ist die Frage der Wehrpflicht, die Sie da aufwerfen. Hier ist ja zu sagen, dass wir jetzt einen neuen Wehrdienst bekommen, der ausschließlich eigentlich auf Freiwilligkeit beruht. Und die einzige Pflicht, die dabei da ist, ist ja, dass man Auskunft geben muss über seine persönlichen Verhältnisse, über seine Motivation, über seine Ausbildung und, und. Das wird jetzt noch deutlicher werden, wenn man dann die ersten Fragebogen sieht. Und das ist die Verpflichtung, dass man das ausfüllt. Es besteht noch keine Verpflichtung, dann auch tatsächlich Wehrdienst zu leisten, sondern es wird das Freiwilligenprinzip angewandt. Also insofern stellt sich die Frage tatsächlich, das deuten Sie ja auch an, noch nicht so scharf, wie es manche glauben. Das kann sich erst dann ändern, wenn nicht genügend Freiwillige zur Verfügung stehen. Das muss man auch dazu sagen. Aber das wird man erst in den nächsten Jahren sehen, ob das tatsächlich so kommt. Aber der eigentlich dahinterliegende Punkt ist doch, inwiefern sind wir bereit, für unsere Freiheit und für den Weg, den wir beschritten haben als Gesellschaft, auch für unseren Wohlstand zu kämpfen, wenn der bedroht ist. Oder nehmen wir das alles einfach so hin? Würden wir uns vereinnahmen lassen? Würden wir auf das, was wir uns erarbeitet haben als Gesellschaft, einfach so verzichten? Oder würden wir Widerstand leisten? Ich glaube, dass, wenn ich mir auch die Zahlen anschaue, derjenigen, die sagen, ich würde da Widerstand leisten, dass das doch in großen Schichten unserer Bevölkerung angekommen ist, dass wir dort Widerstand leisten müssen. Auch wegen unserer Kinder, auch dass man unseren Kindern eine ein Leben in Freiheit weiterhin ermöglicht. Vielleicht ist das ein Weg, den man mal diskutieren kann bei Ihnen am Küchentisch, wie Sie sagen.
Und mit der zweiten Mail zum Thema Wehrdienst und Wehrpflicht kommt dann auch ein Vorschlag daher, und zwar aus der Schweiz von Peter Marthaler. Wir schaffen es leider nur einen Aspekt aus mehreren rauszugreifen. Ich zitiere mal. Bei uns in der Schweiz besteht für Schweizer zwischen dem 19. und 37. Lebensjahr eine generelle Wehrpflicht. Wer diese Pflicht nicht nachkommt oder auch wegen einer Dienstuntauglichkeit diesen Dienst nicht leisten kann, zahlt in diesen Jahren eine Wehrpflichtersatzabgabe. Die beträgt 3% des steuerpflichtigen Einkommens, mindestens jedoch 400 Franken pro Jahr. Könnte Deutschland dies ohne eine Verfassungsänderung nicht auch einführen? Der ein oder andere wird dann den attraktiven Sold einer solchen Abgabe vorziehen. Welche auch das nicht überzeugt, tragen mit ihrer Abgabe zur Finanzierung der Armee bei. Zitat Ende.
Also ich denke, es ist immer schwierig, ein über lange Zeit gewachsenes System und insbesondere das des Wehrsystems auf andere Staaten, auf andere Gesellschaften zu übertragen. Und gerade bei der Schweiz ist das doch eine andere Situation, als es in Deutschland der Fall ist. Ich würde mir zuweilen schon wünschen, dass man das könnte. Wenn ich an meine Zeit in Norwegen denke, wo der Status eines Wehrdienstleistenden einen ganz hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat. Es gibt dort eine Auswahlwehrpflicht, weil es selbst in diesem Land mit 5 Millionen Einwohnern nicht möglich ist, alle Wehrpflichtigen, im Übrigen Frauen und Männer, einzuziehen. Also sie haben dann eine Auswahlwehrpflicht und es werden nur die Besten eingezogen. Und ich kann mich gut erinnern, wenn die nach 14 Tagen zum ersten Mal raus durften aus ihrer Kaserne, wie stolz die waren, die Frauen und Männer dort in Uniform dann durch Stavanger zu gehen. Aber das zu übertragen auf Deutschland ist schwierig. Da hat Deutschland eine andere Tradition und das kommt noch mehr, wenn sie das Schweizer Modell übertragen würden. Das mag in der Schweiz funktionieren. Dass es bei uns gesellschaftliche Akzeptanz fände, das sehe ich nicht.
Okay, dann soll es das vielleicht an dieser Stelle gewesen sein. Ich habe noch einen Tipp für Sie am Ende. Nach dieser doch intensiven diplomatischen Woche in Sachen Ukraine-Krieg wollen wir uns im Rahmen des ARD-Talks Mitreden, Deutschland diskutiert, nochmal mit diesem Thema beschäftigen. Diese Sendung wird sein am Montag, 20.15 Uhr, also am 1. Dezember, 20.15 Uhr bis 22 Uhr in fast allen ARD-Info-Radiowellen. Sie können die Diskussion auch per Video verfolgen auf mitreden.ard.de oder im YouTube-Kanal der Tagesschau. Da können Sie auch kommentieren und Sie können auch in der Sendung anrufen und dort halt mitmachen. Mitreden, deswegen heißt die Sendung. So, Telefonnummer finden Sie auf mitreden.ard.de. Gäste, kann ich Ihnen auch noch sagen, sind Gustav Gressel, österreichischer Politikwissenschaftler, auch Militär. Dann Rebecca Barth, Korrespondentin der ARD in Kiew. Und damit man auch verschiedene Positionen hat, Professor Johannes Fabig, den Sie, Herr Bühler, ja auch gut kennen, denn Sie waren ja in diesem Format auch gemeinsam mit Professor Fabig schon mal zu Gast, ne?
Ja, ja, klar. Außerdem ist Professor Fabig bei uns in der Clausewitz-Gesellschaft im Beirat und von daher habe ich von Zeit zu Zeit zu tun. Ich teile bestimmte Positionen von Ihnen, manchmal teile ich sie nicht oder er teilt meine nicht und dann diskutieren wir darüber.
Das machen wir auch am Montag, wie gesagt, 20.15 Uhr bis 22 Uhr am 1. Dezember bei Mitreden Deutschland diskutiert. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik einfach unsere E-Mail-Adresse nutzen, general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, die Zeit bis zur nächsten Folge wird wahrscheinlich kürzer als üblich, auch wenn wir es noch nicht ganz genau sagen können. Wahrscheinlich wird es werden am kommenden Mittwoch, 3. Dezember. Bis dahin und Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.